Lasst uns noch einmal beten. Herr, die Fülle deines Geistes, die brauchen wir tagtäglich. Und auch jetzt für die Predigt möchten wir um das Wirken deines Heiligen Geistes bitten. Segne bitte du das Reden und das Hören. Amen. Wir haben heute einen ganz besonderen Text. Ich mache weiter mit der Predigtreihe zum Lukas-Evangelium. Und da ist heute dran ein Text aus Lukas 2, die Verse 41 bis 52, die ich gleich lesen werde. Und das ist insofern ein ganz besonderer Text, weil es die einzige Begebenheit ist, die uns berichtet wird, aus der Zeit zwischen Jesus als Baby und als 30-jährigem Mann. Bibelleser wissen jetzt schon, worum es geht. Jesus als 12-jähriger im Tempel. Das ist die Begebenheit, um die es heute geht. Und ich hoffe, dass dieser Text jeden hier heute ansprechen wird. Es geht in diesem Text um Beziehung. Um Beziehung von Kindern zu ihren Eltern. Um Beziehung von Eltern zu ihren Kindern. Und um Beziehung zu Gott. Und mindestens eine Beziehung von diesen drei genannten hat jeder von uns allen, die meisten vielleicht sogar drei, alle drei oder zumindest zwei Beziehungen. Ich lese jetzt einfach mal den Predigttext, wir werden den auch an der Wand mitsehen, aus der Elberfelder Übersetzung. Die ist ein bisschen komplizierter, aber wir gehen den Text dann versweise durch und ich werde auch das, was vielleicht nicht so ganz klar ist, dann erläutern. Also ich lese aus Lukas 2, ab Vers 41. Da ist also von Jesus die Rede. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der junge Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Soweit unser Text heute. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. So beginnt das. Jedes Jahr nach Jerusalem wandern von Nazareth. Das ist schon ein Marsch. 3-mal im Jahr mussten die Juden nach Jerusalem pilgern. Es gab 3 Feste, zu denen sie aufgefordert sind, im Gesetz Mose nach Jerusalem zu gehen. Das eine ist das Passafest, was wir heute jetzt hier auch haben. Und dem schließt sich ja an das Fest der ungesäuerten Brote, eine ganze Woche nach dem Passa noch. Dann gibt es das Pfingstfest und dann gibt es noch das Laubhüttenfest. Das sind die 3 Feste, wo alle Juden immer nach Jerusalem pilgern müssen. Und diese 3 Feste, so richtig fromme Juden, die haben das dann auch gemacht noch. Aber die meisten Juden haben sich dann irgendwann so auf ein Fest beschränkt. Und das war dann meistens dieses Passafest, was ja für die Befreiung Israels aus der Gefangenschaft in Ägypten steht. Und das wird da ja auch erinnert. Gingen zum Passafest nach Jerusalem, aber die anderen beiden Feste hat man sich dann oft schon gespart. Wie ist das bei uns eigentlich? Ihr, die ich euch hier so sehe, ihr kommt ziemlich regelmäßig zum Gottesdienst hierher. Jeden Sonntag sogar, nicht nur dreimal im Jahr, die meisten zumindest. Aber gibt es auch so manche Sachen, die erspart ihr euch lieber, wo ihr dann sagt, ach nee, da muss ich nicht auch noch hin. Ach, Lobpreisabend, nee, ich gehe doch sonntags in den Gottesdienst, das muss doch reichen. Wie wichtig sind uns die Feste des Herrn, die Gottesdienste des Herrn? Natürlich muss es von Herzen kommen. Es hat keinen Zweck, irgendwie einen Druck aufzubauen nach dem Motto, kommt regelmäßiger zu den Veranstaltungen, die wir für Gott machen. Nein. Aber seine Eltern, die Eltern von Jesus, gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Sie hatten also diese gute Tradition. Nicht alle Traditionen sind schlecht. Sie haben hoffentlich auch in ihrem Herzen etwas noch damit verbunden, mit diesem großen Fest, wo es um die Erlösung geht, um die Befreiung. Befreiung aus Unterdrückung, aus Sklavenschaft. Und ihr großer Gott hat sie befreit. Und dann heißt es in Vers 42, als er, also Jesus, 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Also Jesus ist dabei als 12-Jähriger. Ob es nun das erste Mal war, dass sie ihn mitgenommen haben, wissen wir nicht. Wer nicht zu diesen Festen gehen musste nach Jerusalem, das waren natürlich die Kranken und aber auch die Alten. Also die alten Leute durften auch in ihrem Dorf bleiben, mussten nicht dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern. Und man kann sich gut vorstellen, dass kleinere Kinder dann im Dorf einfach geblieben sind. Es waren ja genug Leute da, die ganzen Älteren, wo die Kinder dann quasi Betreuung hatten. Ob Jesus jetzt also schon vorher, bevor er 12 Jahre alt wurde, da hingegangen ist, mitgegangen ist, wissen wir nicht. Aber hier jedenfalls als 12-Jähriger ist er mit. Und das findet man sogar tatsächlich in jüdischen Schriften, dass das empfohlen wird. Jeder Jude, männliche Jude, ab 13 Jahre musste hin. Und das ist so eine Art Tradition, die haben wir ja auch im Christentum. Da findet sich das ja wieder. Bei uns ist es der biblische Unterricht und dann der Abschluss des biblischen Unterrichts. Ihr habt vorhin die Folie gesehen. Kindergottesdienst in drei Gruppen, 0 bis 12 Jahren. Mit 12 Jahren ist dann Schluss. Da ist man dann sozusagen kein Kind mehr. Da ist man mündig, religionsmündig. Ja. Da kann man die Beziehung zu Gott noch ganz anders leben. Da kann man schon an den Gottesdiensten der Erwachsenen teilnehmen. Da versteht man schon vieles. In der lutherischen Landeskirche ist es die Konfirmation. In der katholischen Kirche gibt es auch irgendwas. Wie heißt das da noch? Firmung ist auch ungefähr in dem Alter, ne? Mit 12. Also das zieht sich durch. Und auch bei den Juden ist es so. Mit 13 Jahren musste jeder Junge dann mit, jährlich. Und was die Juden gemacht haben, das ist auch in jüdischen Texten überliefert, sie haben die Kinder gerne schon ein Jahr vorher mitgenommen. So eine Art Übung. Also ich weiß nicht, wer von euch konfirmiert wurde. Ich wurde auch konfirmiert, komme aus der lutherischen Kirche sozusagen. Und da war das auch so. Wir haben die Konfirmation einmal durchgespielt vorher. Da ist man mit dem Pastor schon mal eingezogen in die Kirche, hat da schon mal ein bisschen geübt, wie man sich da bewegen muss, hinknien und so weiter, wie das war. Und so haben die Juden das auch schon gemacht. Also die Kinder sind schon mal ein Jahr vorher mitgegangen, um das alles anzugucken, wie läuft das so im Tempelgottesdienst, um dann, wenn es ernst wird, sich möglichst richtig zu verhalten, dass das nicht peinlich wird, dass das alles gut klappt. Und so ist also auch Jesus jetzt dabei. Als 12-Jähriger geht er mit seinen Eltern hoch. Sie pilgern hoch nach Jerusalem. Hoch deswegen, weil Jerusalem viel höher liegt als Galiläa. Wenn ich mich recht erinnere, dann liegt der See Genezareth 200 Meter unter Null. Ich glaube, das Tote Meer sogar 400 Meter unter Null. Jerusalem liegt, ich weiß es nicht genau, 800 Meter über Null. Nazareth ist jetzt nicht 200 Meter unter Null, das ist ein bisschen irgendwo so dazwischen, aber es ist immer ein Hochwandern. Ja? Man geht hoch zum Berg Gottes sozusagen, nach Jerusalem wird nach oben gepilgert. Also auch Jesus mit seinen Eltern ist jetzt nach der Gewohnheit des Festes nach Jerusalem gepilgert. Und dann heißt es in Vers 43, als sie die Tage vollendet hatten. Mehrere Tage, damit ist jetzt vermutlich nicht nur das Passafest gemeint, sondern eben auch noch das siebentägige sich anschließende Fest der ungesäuerten Brote. Was sie vermutlich dann als fromme Juden, als gläubige Juden auch komplett mitgefeiert haben. Also eine Woche feiern liegt hinter ihnen, Gottesdienst eine Woche lang, jeden Tag. Und als sie diese Tage vollendet haben, da ging es zurück nach Nazareth, wo sie herkamen. Und bei der Rückkehr bleibt Jesus in Jerusalem. Und Jesus' Eltern wissen nichts davon. Wie kann sowas passieren? Da wandert diese Reisegruppe, meistens sind die als Dorfgemeinschaften zusammengewandert, da wandern die fröhlich zurück und wir lesen ja dann, einen ganzen Tag lang sind sie unterwegs und Jesus ist gar nicht dabei. Jetzt mal übertragen gesprochen, geht uns das manchmal auch so, geht dir das manchmal so, dass du unterwegs bist und du denkst, alles in Ordnung, ich bin hier auf dem richtigen Weg, alle dabei, die dabei sein müssen, Jesus ist auch dabei und Jesus ist gar nicht dabei? Gehen wir manchmal Wege, wo wir denken, Jesus ist dabei, alles gut und merken dann irgendwann, oh, Jesus fehlte wohl doch. Bei uns sind das vielleicht manchmal Wege, selbstsüchtige Wege, vielleicht manchmal sogar sündige Wege, wo wir uns gar keine Gedanken machen und Jesus ist nicht dabei. Und hinterher kommt das böse Erwachen. Aber so war es hier natürlich nicht. Die Eltern mussten nach Hause gehen und sie haben natürlich erwartet, dass ihr Sohn mitkommt. Ihr Zuhause ist in Nazareth. Aber wie kann das eigentlich passieren, dass man so einen ganzen Tag lang wandert und dann erst merkt, dass sein Kind nicht dabei ist? Kennt ihr so eine Situation? Seid ihr auch schon mal verloren gegangen? Bist du irgendwo mal verloren gegangen? Im Kaufhaus oder bei irgendeinem Urlaub oder bei irgendeiner Wanderung? Manche lachen, es scheint also doch vorzukommen. Jetzt in den Sommerferien, als ich Anfang der Sommerferien 2 Wochen Urlaub hatte, da hatten wir so einige Tagesausflüge gemacht. Und einen Ausflug, da waren wir in Neukloster bzw. Hedendorf, was sich da so anschließt, sind schön durch den Wald spaziert. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, die Kinder sind immer meilenweit voraus. Ja? Das ist irgendwie ganz natürlich, dass die Kinder sich absetzen von den Erwachsenen. Meistens sind es ja auch mehrere Kinder. Die eilen voraus, die wollen dann nicht langsam mit den Erwachsenen hinterher. Die beschäftigen sich untereinander, die reden, die spielen, die machen auch hier mal einen Abstecher und springen mal dorthin. Ja, und so wird das wahrscheinlich auch schon damals gewesen sein. Die Kinder werden nicht bei den Erwachsenen gelaufen sein. Die ganzen Kinder einer Dorfgemeinschaft, die sind voraus oder zurück, ich weiß es nicht, die sind untereinander. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass man denkt, na ja, klar, unsere Kinder sind da mit den anderen. Gäbe doch überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass da irgendjemand fehlt, dass das eigene Kind nicht dabei ist. Aber dann abends, wo dann alle wieder Rast machen, wo die Wanderung vorbei ist und man sich als Familien wieder gruppiert, da kommt jetzt plötzlich das böse Erwachen. Jesus fehlt. Oha, wie fühlt man sich da als Mutter oder als Vater? Da kreisen die Gedanken. Ganz oft geht es dann auch erstmal um die Schuldfrage. Du hast Schuld, Josef. Nein, du, Maria, du hättest auch auf ihn achten können. Was ist das für ein Junge? Wieso bleibt er einfach weg? Wo ist er? Ist was passiert? Oder? Oh, wie viele Fragen kreisen da in den Köpfen der Eltern. Und es passiert das ganz Natürliche. Sie sagen, wir müssen zurück. Wir müssen den gleichen Weg zurückgehen. Gucken, ist irgendwas passiert? Liegt er vielleicht irgendwo am Wegesrand? Ist was passiert? Oder haben wir ihn in Jerusalem schon verloren? So sind sie zurückgewandert. Sie waren einen Tag schon gewandert, einen ganzen Tag müssen sie zurückwandern und dann am dritten Tag suchen sie ihn in Jerusalem. Sie haben ihn unterwegs nicht gefunden. Das wird sie gefreut haben, weil das wäre ja auch nicht schön gewesen, wenn er verletzt oder sonst was oder vielleicht tot irgendwo unterwegs gelegen hätte. Sie haben ihn nicht gefunden, sie sind bis zurück nach Jerusalem. Aber wie soll man in Jerusalem, so einer großen Stadt, die vielleicht immer noch voll ist mit Pilgern, die sich noch nicht auf den Rückweg gemacht haben, wie soll man da einen Jungen finden? In Vers 46 sind wir schon, es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden. Was hat er da gemacht? Inmitten der Lehrer saß er und hörte den Lehrern zu und er befragte die Lehrer. Nun ist das so im Tempel, da gibt es natürlich das Heiligtum, da gibt es das Allerheiligste, aber rundherum, da sind eine ganze Menge Räume und Hallen. Im Judentum ist das so üblich gewesen, dass man in diesen Hallen ja so eine Art Schulen hatte. Da wurde über das Wort Gottes geredet, da wurde das Wort Gottes gelesen, da wurde darüber diskutiert, teilweise auch gestritten. Da gab es in allen möglichen kleinen Seminarräumen, würden wir heute sagen, gab es Rabbis, gab es Lehrer, jüdische Lehrer, die über das Wort Gottes sich unterhielten. Gerhard Mayer, der war mal Landesbischof in Baden-Württemberg, der hat in seinem Kommentar zum Neuen Testament geschrieben, für einen Juden ist das absolut unvorstellbar, Gott nur im Gefühl zu suchen und nur über das Gefühl zu ehren. Für einen Juden hat die Lehre eine ganz wichtige Bedeutung. Deswegen gibt es die Synagogen, deswegen gibt es diese Unterhaltungen in den ganzen Räumen des Tempels. Ein Jude redet über das Wort Gottes, er beschäftigt sich mit dem Wort Gottes, er will es verstehen, er will Gott tiefer verstehen durch das Wort und er wird gerungen um das Wort. Und bei diesen Rabbis, da irgendwo zu, hat sich Jesus gesetzt. Er hörte ihnen zu, wie sich das für einen Jungen gehört oder für ein Kind gehört, aber er befragte sie auch. Alle aber, in Vers 47, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Spätestens hier merkt man jetzt schon, der Jesus, das ist nicht ein Kind wie jedes andere. Er hat Verständnis für das, was da diskutiert und geredet wird und sie gerieten außer sich, das ist ja nun mehr als nur ein kleines Verblüfftsein, sie gerieten außer sich über seine Antworten. Das heißt, auch Jesus beteiligte sich aktiv an der Auslegung des Wortes Gottes. Nun muss man wissen, im Judentum ist das so üblich und selbst in Synagogen-Gottesdiensten noch teilweise, dass das so ein Frage-Antwort-Spiel ist. Das ist bei uns in der Predigt ja nicht. Hier redet einer und die anderen hören zu. Selten, dass mal eine Frage gestellt wird und dann vielleicht sogar auch noch eine Antwort erwartet wird. Aber bei den Juden ist das so. Da werden Fragen gestellt, da werden Antworten gegeben, da werden Gegenfragen gestellt. Und da beteiligt sich dieser 12-Jährige ganz aktiv. Wir erinnern uns, ein Jahr später wäre eigentlich erst die Zeit, wo er offiziell in die Gottesdienste eingeführt wird. Bar Mitzwa. Sohn des Gebotes heißt das. Das ist das im Judentum, was bei uns die Konfirmation oder die Entlassung aus dem biblischen Unterricht ist. Bar Mitzwa. Mit 13. Aber er ist sogar noch jünger. Er ist noch davor. Sie gerieten außer sich. Sie waren aber nicht ärgerlich. Offensichtlich haben das diese Lehrer dort im Tempel auch genossen, mit diesem Jungen zu reden und seine Antworten zu hören. Das merkt man ja recht schnell, ob einer Weisheit hat, gute Antworten gibt, die einem vielleicht selber auch im Glauben noch weiterbringen. Viele von euch kennen das aus dem Hauskreis oder Bibelstunde, wo man miteinander ins Gespräch kommt. Und wie dankbar ist man über Geschwister, die irgendwie einen tiefen Einblick haben, so offensichtlich in das Wort Gottes und auch Hilfestellung aus dem Wort Gottes geben können, Rat geben können. Das merkt man ziemlich schnell. Und das haben auch die Lehrer hier schnell von Jesus gemerkt. Sie gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Wahrscheinlich haben sie es auch genossen. Aber nun kommt es, die Eltern kommen dazu. Sie haben ihn gefunden. Hier wird jetzt nicht berichtet, wie diese Begrüßungssituation so direkt aussah. Aber die Antwort oder die Frage von Maria wird uns berichtet. Als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Also das sind jetzt seine Eltern. Und die sind bestürzt, auch aufgewühlt vom Gefühl her. Wie würdest du dich fühlen in dieser Situation als Mutter oder als Vater? 3 Tage unterwegs ohne dein Kind und jetzt siehst du es dort in so einer Seminargruppe mit Rabbis sitzen und diskutieren. Was wäre deine erste Reaktion? Würdest du weinen und deinem Kind in den Arm fallen? Würdest du schimpfen? Wie reagiert Maria? Ob sie geweint hat oder Tränen in den Augen hatten, wissen wir nicht. Aber sie stellt eine Frage in Vers 48. Kind, warum hast du uns das getan? Ist das ein Schimpfen? Nicht so richtig? Ein Vorwurf? Ich finde es interessant, es ist eine Frage. Und das ist etwas, was auch ich lernen möchte von Maria. Wir können eine ganze Menge von Maria lernen. Ihr kennt auch diese Begebenheiten mit dem ersten öffentlichen Wunder, öffentlichem Zeichen, was Jesus getan hat, die Hochzeit zu Kana. Ist jetzt nicht unser Thema, aber wir können viel von Maria lernen. Und ich finde, wir können auch hier was von Maria lernen. Sie stellt eine Frage. Wie oft poltern wir als Eltern los, wenn wir ärgerlich sind über unsere Kinder, wenn wir schimpfen? Und beobachtet euch mal selber in so einer Situation, wenn man aufgewühlt ist, ja, ärgerlich ist. Ganz oft stellen wir nicht Fragen in dieser Situation, sondern wir machen Aussagen. Und zwar knallharte Aussagen. Ich will die jetzt hier nicht von der Kanzel sagen, was mir manchmal so aus dem Mund rauskommt in solchen Situationen. Aber Maria hat ja eine feine Erziehungsart. Sie stellt eine Frage. Kind, warum hast du uns das getan? Das ist eine Beziehungsfrage. Die Eltern haben ganz schön leiden müssen in diesen 3 Tagen. Sorgen. Lebt das Kind noch? Was ist passiert? Warum ist Jesus nicht hier? Und darauf spricht Maria an mit ihrer Frage. Jesus, du hast uns was angetan. Diese Aussage steckt drin in der Frage. Das war nicht leicht für uns, diese 3 Tage. Aber es kommt nur unterschwellig als Vorwurf. Es ist als Frage. Und ich nehme Maria ab, dass sie ernsthaft eine Antwort haben möchte von Jesus. Es ist eine Frage. Jesus wird einen Grund haben dafür. Und ich möchte diesen Grund wissen als Eltern. Kind, du hast uns was angetan. Warum war das nötig? Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Das möchte ich lernen. Ihr vielleicht auch noch, die ihr noch in der Erziehung seid. Lasst uns unsere Kinder mehr Fragen stellen. Nicht in der Erziehung immer mit Behauptungen konfrontieren, sondern Fragen stellen. Ganz oft gibt es ja Gründe auch für das Verhalten eines Kindes. Und jetzt antwortet Jesus in Vers 49. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Hätte man mit so einer Antwort gerechnet jetzt als Mutter oder als Vater? Ist das nicht eigentlich normal, dass Eltern ihre verloren gegangenen Kinder suchen? Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? So dieses Thema mit Sorgen, das hat Jesus wohl von Anfang an nicht so hoch eingeschätzt, wie wir Menschen das tun. Erinnert ihr euch? Die meisten von euch kennen die Bibel und haben schon vieles im Neuen Testament gelesen. Später wird Jesus öfter auf das Thema Sorgen kommen. Und was sagt er? Wozu rät er? Sollen wir uns Sorgen machen? Nee, sollen wir gerade nicht, ne? Sorgt euch nicht. Euer himmlischer Vater sorgt für euch. Sorgt euch nicht. Und das fängt hier schon an als Zwölfjähriger. So dieses Thema Sorgen nimmt er nicht so ernst und nicht so wichtig wie wir Erwachsenen. Und jetzt nächste Frage von Jesus. Also auch die, es ist eigenartig, ja, der Sohn antwortet mit Gegenfragen, ne? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria, was hatte die noch gesagt in Vers 48? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Jetzt redet Jesus auch von einem Vater. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Offensichtlich will Jesus ja damit sagen, er ist doch da, was seinem Vater gehört, wo sein Vater ist. Wie könnt ihr euch dann sorgen? Wie könnt ihr euch dann diese Frage stellen? Mein Vater hat mich nicht mit Schmerzen gesucht. Das ist ein kleines Missverständnis irgendwie. Aber ich glaube auch bewusst so eine kleine Spitze, in der Jesus nochmal deutlich machen will, Moment mal, der Josef ist zwar mein gesetzlicher Vater, quasi mein Adoptivvater, aber ich bin gezeugt vom Heiligen Geist. Mein Vater ist der himmlische Vater und sein Haus ist das, wo ich hier sitze. Oha! Jetzt kommt erleichternd eigentlich dahin zu, dass Josef und Maria wussten, dass Jesus ein besonderes Kind ist. Die Geburt, diese übernatürliche Geburt, diese Zeugung durch den Heiligen Geist, das ist ja alles durch den Engel Gabriel angekündigt worden. Maria und Josef wussten also von dieser Besonderheit von Jesus. Also insofern ist er kein normales Kind und wir dürfen jetzt eben auch nicht mit unseren Gedanken als Eltern weiterdenken an der Stelle, weil unsere Kinder sind normale Kinder. Würden sich ja auch nicht so verhalten wie Jesus hier. Und wenn, würden wir wahrscheinlich sagen, da stimmt doch was nicht, die sind doch nicht ganz normal. Aber für Jesus ist es normal. Er ist in dem, was seines Vaters ist. Und das in dem, was seines Vaters ist, das bezieht sich nicht nur auf den Ort, also auf den Tempel, wo er geblieben ist, sondern auch, das griechische Wort ist umfassender, in den Dingen, in den Angelegenheiten meines Vaters. Das, was er dort tut mit den Rabbis, mit den Gelehrten, ist ja gerade über das Wort Gottes, über das Wort seines Vaters reden, sich austauschen, es erklären. Er gibt ja verständige Antworten, haben wir gehört. Jesus. Also in den Angelegenheiten seines Vaters, darum muss sich Jesus kümmern. Und ich vermute mal, dass das deswegen, wegen dieses Ereignisses jetzt doch das erste Mal war, dass sie Jesus mitgenommen hatten zum Tempel, weil eigentlich hätte das sonst schon vorher passieren müssen, oder? Dass Jesus da geblieben ist. Und Jesus, und das lernen wir auch an dieser Stelle, Jesus wusste also davon, dass sein Vater der Gott des Himmels und der Erde, der Himmel und Erde gemacht hat, ist. Sonst hätte er diese Aussage hier nicht so treffen können. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und das ist interessant, ja? Jesus hat diese Berufung, dieses Bewusstsein nicht erst bei der Taufe durch Johannes gekriegt, als 30-Jähriger oder sowas, sondern schon hier als 12-Jähriger wusste er von seiner Besonderheit. Sohn des Menschen und Sohn Gottes. Ab wann ihm das klar war als Kind, wissen wir nicht. Spätestens ab 12 können wir sagen, vielleicht auch schon viel eher als kleines Kind in Nazareth, wir wissen es nicht. Aber hier auf jeden Fall schon. Das heißt, als Kind war Jesus schon klar, er ist der Sohn Gottes. Und interessant, er sagt hier in Vers 49, in dem sein muss, was meines Vaters ist. Das gesamte Volk Israel, da findet man im Alten Testament öfter Stellen, wo Gott als Vater von Israel gesehen wird, aber immer als ganzes Volk. Dass ein einziger Mensch, ein einzelner Mensch sagt, Gott im Himmel ist mein Vater, das habe ich im ganzen Alten Testament nicht gefunden. Das ist was Neues. Und das bleibt auch was Neues und was Einzigartiges. Es heißt, Jesus, der eingeborene Sohn Gottes. Im Griechischen ist das Monogenesis, ich glaube, heißt das Wort. Einziggeboren, könnte man auch sagen. Der Einziggeborene, Jesus Christus, unser Herr, ist der Sohn Gottes von jeher, der schon vor der Zeit Sohn Gottes war, bevor er in Maria als Mensch heranreifte und wuchs. Und in diesem Sinne wird Gott nie unser Vater sein. Da ist Jesus der Einzige und der Besondere, der wirklich sagen kann, mein Vater. Trotzdem ist Gott auch uns zum Vater geworden, auf eine andere Art und Weise. Wir beten ja auch zu unserem Vater. Im Vater unser wird das ja auch deutlich. Wir nennen Gott Vater. Aber ist euch das mal aufgefallen? Jesus hat dieses Gebet, das Vater unser, was ihm ja die Jünger abgerungen haben. Er hat es ja nicht von sich aus gesagt, sondern da kamen ja Jünger zu Jesus und haben gesagt, Johannes der Täufer hat seinen Jüngern ein Gebet gegeben, lehre du uns auch beten. Und dann haben die Jünger das Vater unser von Jesus bekommen. Und Jesus gibt dieses Gebet als Gruppengebet. Es ist alles in der Mehrzahl gesagt. Es ist eigentlich ein Gemeindegebet, ja, das Vater unser. Es ist immer in der Mehrzahl. Vater unser oder unser Vater. Nicht mein Vater beten wir dort. Gib uns, nicht gib mir. Übrigens, ob wir nun unser Vater anfangen oder Vater unser, ist im Grunde egal. Wir haben neulich von Carsten eine Predigt dazu gehört. Grammatisch ist es natürlich richtiger, unser Vater zu sagen. In der Tradition in Deutschland sagt man eher Vater unser. Im Grunde ist das egal, wie wir nun anfangen, das Gebet. Wichtig ist, dass wir gleich anfangen. Deswegen sollten wir vielleicht dann, bevor wir das Gebet starten, dann sagen, ob wir Vater unser oder unser Vater sagen wollen, weil sonst geht gerade der Anfang, der ja so wichtig ist, so holprig durcheinander. Manche fangen dann mit unser an, manche fangen mit Vater an und oh, wenn wir da keine Einheit hinkriegen beim Beten, das wäre schon schade. Gerade da, wo es um den Vater geht am Anfang und wo es noch nicht um uns geht, so durcheinander wäre schade. Also egal, ob wir unser Vater beten oder Vater unser, aber wir sollten es einheitlich machen. Jedes Mal dann müssen wir uns einigen oder sagen, wie wir beten wollen. Also ich persönlich ziehe ja noch das Vater unser vor, weil das kennen auch die draußen alle. Wenn hier mal Gäste kommen, die werden auch eher Vater unser kennen, weil es einfach so die Tradition in unserem Land ist, auch wenn es grammatisch falsch ist. Na, auf der anderen Seite, es ist ja im Grunde auch, das Gebet ist ja auch eine Anrufung. Wenn ich denke, wie habe ich meinen Vater gerufen, wenn ich ihn gerufen habe, da habe ich ja auch nicht gerufen, mein Vater, sondern dann rufe ich eigentlich auch nur Vater, Vater oder Papi. Also, dass man anfängt mit Vater oder Papi, finde ich jetzt nicht so schlecht, auch wenn es grammatisch natürlich Blödsinn ist, Vater unser, der du bist. Okay. Also so viel nochmal, kleiner Abstecher zum Vater unser. Wir beten unser Vater, Vater unser, eins von beiden. Jesus sagt hier, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Er sagt nicht, dass ich in dem sein muss, was unseres Vaters ist. Ja? Nach dem Motto, Gott ist doch unser aller Vater. Sondern er sagt, in dem sein muss, was meines Vaters ist. Er hat eine ganz besondere und eine ganz andere Art von Beziehung zu Gott als wir alle. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und nun Vers 50, und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Ja, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Maria und Josef wussten schon einiges von dieser Besonderheit Jesu durch den Engel Gabriel und auch durch die Träume, die Josef hatte. Wir hatten das heute Morgen, ja, Fred hat es auch noch mal gehört in der Geschichte, dass Gott auch durch Träume gesprochen hat zu Josef. Aber sie haben es trotzdem nicht verstanden, was er jetzt damit meinte. Und er ging, Vers 51, und er ging, Jesus ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Nazareth war ja der Heimatort von Maria. Maria kam dorthin, ihre Familie kam dorthin. Von daher, wir haben vorhin gelesen, sie suchten ihn zuerst unter Verwandten und Bekannten. Also aus dieser Dorfgemeinschaft waren natürlich einige von Verwandten von Maria, weil sie kamen eben aus dem Ort Nazareth. Und jetzt heißt es also, er, Jesus ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Und er war ihnen untertan. Also das ist für all die, die aus dieser ganzen Geschichte so ein bisschen den Eindruck haben, Mensch, ist das ein ungehorsamer Junge. So ein Bengel. Also die, die das so sehen, da gilt vielleicht das, was gerade hier gesagt wurde in Vers 15, sie verstanden das Wort nicht. Wer Jesus versteht und wer versteht, dass er der Sohn Gottes ist, der ewige Sohn des himmlischen Vaters, der sich um die Dinge kümmern muss und mit den Dingen beschäftigen muss, die Angelegenheiten des Vaters, das Wort Gottes, den Tempel, den Gottesdienst, die Verherrlichung, den Lobpreis Gottes, sich damit beschäftigen muss. Das ist das, worum es geht und was man verstehen muss. Eben kein normales Kind, nicht vergleichbar mit unseren Kindern oder mit uns, die wir ja auch Kinder sind. Jeder von uns hat Vater und Mutter mindestens gehabt. Und er war ihnen untertan. Also das musste jetzt wohl noch mal gesagt werden. Er ist ein gehorsames Kind, ja, das sich auch fügt den Weisungen der Eltern. Nochmal klargestellt hier im biblischen Text. Er war ihnen untertan. Und jetzt interessant, und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Das klingt nicht so wie Groll oder Bitterkeit, dieser Junge, und müssen wir aufpassen, dass das nicht nochmal passiert, den müssen wir mal genauer beobachten. Nee, ein bisschen was ist da wohl doch auf den richtigen Nährboden im Herzen Marias gefallen. Sie bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Dieser Junge ist was Besonderes. Und diese Worte in ihrem Herzen bewahren, das haben wir schon zum zweiten Mal. Wir hatten ja vor einiger Zeit den Text aus, den Anfang aus Lukas 2 und in Vers 19, da hieß es genauso, da waren die Hirten bei der Geburt von Jesus gekommen. Und Maria, hieß es in Lukas 2, Vers 19, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Also da passieren so viele Sachen, da reden so viele Leute irgendwie Sachen, die klar machen, das Kind ist was Besonderes. Die Hirten schon bei der Geburt Jesu, hier jetzt die Lehrer Israels, die ja gesagt haben, dieses Kind redet mit Verständnis und seine Antworten sind großartig und voller Weisheit. Diese ganzen Sachen, das bewahrt Maria in ihrem Herzen. Und wahrscheinlich denkt sie auch, boah, was wird aus diesem Kind mal werden? Wie geht das weiter? Aber im positiven Sinne. Und dann in Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Also da geht noch mehr. Das ist schon ein sehr einsichtiges Kind und es geht noch mehr. Er nimmt noch weiter zu an Weisheit und an Alter natürlich. Er wächst und gedeiht und Gunst bei Gott und Menschen. Diese Formulierung übrigens, er nahm zu an Weisheit, Alter, Gunst bei Gott und Menschen, das fanden wir auch bei Hanna. In Predigten, die wir vorher schon mal hatten, hier zum Lukas-Evangelium, da ging es ja auch um Parallelen zu der Geburt von dem Propheten Samuel, der ja ein erbetenes Kind ist von der Hanna. Und die Hanna hat gesagt, wenn du mich schwanger werden lässt, die ich eigentlich unfruchtbar bin, dann gebe ich dir Gott das her und er darf im Tempel dienen, dem Priester dienen. Und so musste die Hannah, die Mutter von Samuel, ja ihren Samuel auch im Tempel lassen. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, so heißt es im 1. Samuel-Buch, wer das nachlesen möchte, ließ sie ihn bei Eli, dem Priester. Merkt ihr diese Parallele auch? Jesus ist auch im Tempel zurückgelassen worden. Ja? An der Stelle jetzt unfreiwillig von den Eltern und er ist ja auch wieder mitgekommen. Aber die Frage gilt auch uns, die wir noch Kinder haben, die noch nicht aus dem Haus sind. Können wir unsere Kinder eigentlich auch loslassen, wenn sie sich mit den Dingen Gottes beschäftigen wollen? Wenn sie für Gott tätig werden? Wenn sie in die Mission gehen wollen? Können wir loslassen als Eltern? Und unsere Sorgen vielleicht, die wir dann auch haben, was passiert da in der weiten Welt und die Welt ist so böse und bekennende Christen werden heute so angefeindet und können wir loslassen, können wir das Gott überlassen? Die Hannah musste das mit ihrem Samuel. Maria hat das jetzt auch schmerzlich gelernt. Können das auch wir? Diese Formulierung, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gunst bei Gott und Menschen, die findet man genau bei Samuel. Also da haben wir auch wieder diese Parallele. Das Wort Gottes ist so miteinander verzahnt. Das Alte Testament, ich glaube Luther hat das mal gesagt, ist quasi ja das Bilderbuch zum Neuen Testament. Da könnte man so viel rausholen, aber ich habe jetzt schon viel zu lange gepredigt. Ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss. Wir sind am Ende des Textes. Und es endet damit, dass Jesus zunahm an Gunst bei Gott und Menschen, auch bei Menschen. Die Menschen in seinem Dorf haben auch gemerkt, das ist ein besonderer Junge. Der wird nicht aufgefallen sein durch Frechheiten, durch was weiß ich für Streiche. Er wird ein normaler Junge gewesen sein in dem Sinne, er ist ja auch 100% Mensch, aber er ist eben auch 100% Gott. Und das merkt man am Charakter sowas. Das wünsche ich für uns alle auch, dass wir und dass auch unsere Kinder immer mehr von dieser göttlichen Seite bekommen und dem göttlichen Charakter, dass wir zunehmen an Gunst bei Gott und Menschen. Und ein letztes Wort, es heißt hier nicht bei den Menschen, sondern bei Menschen. Da ist kein Artikel gesetzt. Und das heißt auf der anderen Seite auch schon gleich, leider nicht bei allen Menschen. An Jesus, und das sehen wir auch heute, scheiden sich die Geister. Bei manchen steht Jesus in hohem Ansehen, in hoher Gunst und manche lehnen Jesus ab. Auch das erleben wir heute. Da kann Jesus ein noch so guter Herr sein, da kann er, ich will das gar nicht fortsetzen, aber manche Menschen lehnen ihn ab. Lasst uns zum Abschluss noch einmal beten. Unser Gott und Vater, unser Herr Jesus, wir danken dir, dass wir einen Einblick nehmen durften, Herr Jesus, in dieses frühe Ereignis deines Lebens hier auf dieser Erde, du als 12-Jähriger. Danke, dass wir daran auch so einiges lernen können. Wir möchten dich bitten, dass uns das im Bewusstsein bleibt, dass wir die Dinge Gottes immer höher achten und wichtiger nehmen als die Dinge, die die Menschen angehen. Wir danken dir auch für diese Beispiele, die du uns gegeben hast, durch Maria, deine Mutter, dass wir nicht immer zu vorschnell mit unseren Urteilen und Verurteilungen sein sollen, sondern dass wir Fragen stellen sollen, dass wir hinhören sollen, auch wenn wir manches vielleicht trotzdem dann nicht verstehen an den Antworten. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dir gehen dürfen durch das Leben, dass du der Herr unseres Lebens sein willst, dass wir dir gehören dürfen. Amen.